Guten Morgen, ich muss nur hier das startet, anders. Okay, guten Morgen. Gut euch alle zu sehen. Und ja, so heute ist unser Text, komm aus Römer. Okay, ja, ich bin ziemlich lang, toll, so, ja. Ja, so, unser Text kommt heute aus Römer Kapitel 12, Vers 1. Nun, das ist nicht in die Römer-Reihe. So, ich möchte das nur so ein bisschen klären. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, darüber zu predigen, weil ich dachte, das würde vielleicht wahrgenommen, ich quatsche mich rein in die Römer-Reihe, was nächstes Jahr weitergeht. Und dann wollte ich etwas anderes predigen, aber Gott hat mir das wirklich auf Herz gelegt und ich war dann überzeugt, ich muss über diese Vers heute predigen. So, Römer 12, Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Am solchen Opfer hat er Freude. Und das ist die wahre Gottesdienst. Und ich denke, das ist, was wir uns genau interessieren. Der wahre Gottesdienst und dieser Opfer. So, unser Thema heute ist, die Freiheit, ein lebendiges Brandopfer für Gott zu sein. Nun, in dieser Römer 12, Vers 1 ist das eigentlich der Brandopfer. Das geht eigentlich über den Brandopfer. Die Freiheit, ein lebendiges Brandopfer für Gott zu sein. Nun, gerade vor der Predigt habe ich wieder an das gedacht, was ich einmal gehört habe. Ein Ungläubiger hat ein Christ gefragt, ein Ungläubiger hat ein Kind gefragt, gläubiger Kind, darf ein Christ rauchen? Und der Kind hat darüber nachgedacht und gedacht und gedacht. Sagt er, nein, wir müssen brennen für Gott. So, das ist so auf einer anderen Ebene gesagt. So, die Freiheit, ein lebendiges Brandopfer für Gott zu sein. Offensichtlich klingt das nach einem großen Widerspruch. Opfer und Freiheit im selben Satz. Das Widerspruch folgt dem, was wir normalerweise mit dem Begriff Opfer und die Opfer bringen verbinden. Doch in Gottes Königreich wird alles auf den Kopf gestellt. So, Freiheit und Opfer in einem Satz, das passt eigentlich in unsere Kultur, in unsere Denkweise gar nichts. Aber in Gottes Wirtschaft, in Gottes Königreich, ist alles auf den Kopf gestellt. In Lukas Evangelium lesen wir, selig sind die Armen und verflucht die Reichen. Nou, ich möchte noch nicht darüber predigen und so. Ich sage das nur einfach, wie das in Lukas Evangelium steht. Das ist alles andersrum. Und ja, vielleicht ist das nicht 100% mit materieller Reichtum zu tun. In Korintherbrief heißt es, die Weisheit dieser Welt sei Torheit vor Gott und die geringste sei die größte. Die Person, die im Himmel neben Abraham sitzt, ist der arme, kranke und abgelehnte Lazarus, dessen Wunden von leckenden Hunden gesäubert wurden. In Gottes Königreich ist alles auf den Kopf gestellt. Und darum kann Freiheit und Opfer in einem Satz steht. Nur in Gottes Königreich. Bevor wir diese Freiheit betrachten können, müssen wir zunächst das biblische Konzept der Opfer verstehen, nämlich das Ritual der Opfer im Alten Testament. Und in 3. Mose wird die ganze Opfergeschichte und die Ritual und alles sehr deutlich erklärt. Und das sind mehrere Opfer. Die wichtigste Opfer wird eigentlich zusammengefasst in dieser Vers. Das ist das Gesetz des Brandopfers, des Speiseopfers, und so, ich habe noch eigentlich so, die Brandopfers, die Speiseopfers, die Sündeopfers, die Schuldopfer, die Einsetzungsopfer und des Dankenopfers. Wie der Herr es Mose gebot auf dem Berg Sinai an dem Tag, da er den Israeliten befahl, ihre Opfer dem Herrn zu Opfer in die Wüste Sinai. Nun, eigentlich teilweise ist das tatsächlich ein bisschen eine Täuschung, teilweise, weil das einzige Opfer in dieser Liste eigentlich der Brandopfer ist und jedes andere Opfer nur eine Erweiterung des Brandopfers darstellt. Lass mich das anhand der Merkmale des Brandopfers erklärt. Die Merkmale des Brandopfers sind wie folgt. Erstens muss das gesamte Tier, alles vom Rind, auf dem Altar gelegt und Gott dargebracht werden. Das ganze Tier. Das lesen wir in 3. Mose 1,6. Und er soll dem Brandopfer, das ist der Priester, und er soll dem Brandopfer das Fell abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und sollen die Stücke samt dem Kopf und dem Fell auf das Holz liegen. Und der Priester soll das alles auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer. Die Brandopfer ist die ganze Tier. Zweitens muss das Brandopfer 24/7, so die ganze Zeit, die ganze Woche, 24/7 auf dem Altar brennen. Das bedeutet, dass jedes andere Opfer dem Brandopfer hinzugefügt wird. Darum sage ich, da gibt es eigentlich nur ein Opfer, der Brandopfer. Und alle anderen Opfer wird zugefügt. Und das lesen wir in 3. Mose 6,5. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Die Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Immer, das Brandopfer muss immer 24/7 muss das brennen. Nun denkt an Römer 12, Vers 1. Wir müssen ein Brandopfer sein. So, behalt das im Hinterkopf. Die ganze Tier 24/7. Drittens, bring das Brandopfer Sühne. Also die Versöhnung mit Gott, was das gesamte Evangelium in einem Wort zusammenfasst. Versöhnung, alles, die ganze Romer Buch und unsere Romer Reiche, alles ist über ein Wort. Versöhnung mit Gott. Das ist unsere Botschaft, das hat Paulus gesagt, das war seine Botschaft. Versöhnung. Und wir lesen dann in 3. Mose 1, Vers 3, wenn er ein Rind als Brandopfer bringen will, dann soll er seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, damit es wohlgefällig angenommen wird und Sühnung für ihn erwirkt. So, das ist wie das war im Alten Testament. Nun stellt das die Frage, warum man die Hand auf dem Rind liegen sollte oder auf dem Tier. Warum sollte man seine Hand auf dem Tier legen? Als junger Christ wurde mir gesagt, dass die Sünde der Person auf das Tier übergeht. Dies wurde jedoch für mich problematisch. Denn was ist Sünde, dass sie auf etwas etwas oder jemand übertragen werden kann? Das ist, als wäre Sünde ein Staffelstab. Wenn ich ihn jemanden gebe, habe ich ihn nicht mehr. So, das war dieses Bild. Dann habe ich in Schwitzen die hebräische Weltanschauung und Denkweise kennengelernt. Und in diesem Verständnis ist Sünde etwas Rationales und nicht etwas, das man einfach abladen kann. So wie wir ein Computer, ich download etwas auf dem Internet und dann habe ich das auch oder was auch. So können wir unsere Sünde. Ich kann das nicht an meine Frau geben und dann jetzt habe ich, die Steuerzahler wird nicht glücklich sein, wenn ich das an meine Nachbarn die Schuld weitergebe. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Das ist ein Beziehungswort. In meinem Studium habe ich mich auch mit Quantenphysik, das ist ganz gefährlich, beschäftigt. Und dort eine wissenschaftliche, bewiesene Tatsache namens Nichtlokalität kennengelernt. Diese Nichtlokalität stellt den Vorgang, die Hand auf diese Tier zu legen, in ein neues Licht. Kurz gesagt, wenn jemand seine Hand auf das Rind legt, wird nicht die Sünde auf die Tier übertragen, sondern die Person selbst. In kurz, die Person wird Teil des Brandopfers. Die ganze Person, alles von ihr wird 24/7 auf dem Altar gelegt und als wohlgefällige Duft Gott dargebracht. Das ist die Bedeutung. Wir sehen das auch mit die Zehnte. Ich gebe die Zehnte und ich weihe alles 100% an Gott. Genau das gleiche Prinzip. Ich lege meine Hand auf dem Tier und ich werde eins mit dem Tier. Und dann werde ich mit dem Tier zusammen geopfert. In die Quantenphysik treten die Person und das Tier in einem quantenmechanischen Zustand. Ich möchte das einfach nur so sagen, weil viele Leute kommen mit wissenschaftlichen Argumenten gegen diese Sachen. Und da ist unglaubliche wissenschaftliche Beweise, was diese Sachen bestätigt. Was das bedeutet, dass was mit dem einen passiert, auch mit dem anderen passiert. Das ist dieser Quantumzustand. Was mit einem passiert, passiert auch mit dem anderen. Was war dann das Problem mit dem Opfern des Alten Testaments? Was war dann das Problem? Ist geh in diese Tier, ich werde diese Tier wird geopfert und jetzt ist das eine Wohlgeruch für Gott. Was ist das Problem? Die Antwort ist einfach. Selbst wenn das Tier in demselben Zustand wie der Mensch eintritt, kann ein Tier den menschlichen Zustand nicht repräsentieren und somit nicht das vollkommene Brandopfer für Gott sein. Einfach weil ein Tier nicht die gleiche Sünde wie ein Mensch begehen kann. Ein Tier kann mich nicht wirklich vertreten, weil das kann ich das gleiche Sünde begehen. Das kann ich Ehebrecht oder was auch für Sünde, was man an denken können. Die einzige Weg war, dass Gott Mensch wurde, uns in jeder Hinsicht gleich, wie wir es im Hebräerbrief lesen, und in jeder Hinsicht versucht wurde wie wir, und dennoch das vollkommene Brandopfer für Gott war. Nur Jesus. Nun können wir unsere Hand auf Jesus legen in unserer Bekehrung. Und wir werden Teil von ihm. Und somit Teil des Brandopfers, das uns mit Gott versöhnt. Und das ist genau, was wir in die Römerreihe gelesen haben. Und Basti hat über diese Kapitel gepredigt. Genau das. Wir sind doch der Sünde gestorben. Warum? Ich bin eins mit Jesus geworden. Ich habe meine Hand auf ihm gelegt. Und ich bin übergegangen in Jesus. Wir sind doch der Sünde gestorben. Und wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, und das ist nicht die Wassertaufe, das ist die Bekehrungstaufe, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus, Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So, Römer 6 zeigt uns, dass wir sind eins mit Jesus geworden. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm aus dem Tod auferstanden. Und dieser Vers, Offenbarung 13,8. Heinrich hat das die andere Abend auch gelesen in unserer Predigreihe. Und dieser Vers kann in bestimmter Weise, die Übersetzung ist nicht immer deutlich, aber ich mag diese Übersetzung. Diese Übersetzung sagt, des Lammes, das ist Jesus, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus ist gekreuzigt 2000 Jahre zurück. Aber in Zeit, in Gottes Welt, spielt Zeit eine ganz andere Rolle. Und in meiner Bekehrung werde ich eins mit Jesus und ich sterbe mit ihm und stehe auf mit ihm. Das ist nun alles gut. Was bedeutet das im Hinblick auf unseren heutigen Text, in dem wir aufgefordert werden, Brandopfer für Gott zu werden, als praktische Ausübung unseres Christenseins? Zurück zu unserem Vers wieder. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solche Opfern hat Freude und das ist die wahre Gottesdienst. Wie können wir praktisch Gott von ganzem Herzen hingeben? In jedem einzelnen Aspekt unseres Lebens. 24/7. Ich denke, ihr werdet alle zustimmen, dass dies unmöglich ist. Jedenfalls auf dieser Seite des Grabes. Und dass wir nur unter Gnade leben können. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ganz einfach. Unsere sündige Natur. Kurz gesagt, das theologische Konzept, das alles total Verderbtheit, das als totale Verderbtheit bezeichnet wird. Wir als Mensch, wir sind verdorben. Wir sind verfallen. Darum können wir diese Opfer nicht wirklich ganz sein. Als ich in die Bibelschule war und ich hatte das Fach systematische Theologie, arbeiten wir in 3 Semestern, so das war 1,5 Jahre, haben wir durch dieses Buch gearbeitet, Grace, Faith and Holiness. Und die deutsche Übersetzung ist Gnade, Glaube und Heiligkeit. Und das ist 672 Seiten lang, so das war wirklich, und das ist systematische Theologie. Und offensichtlich hat dieses Buch einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Eine Sache, die H.R.I. Dunning, das ist die Schriftsteller, H.R.I. Dunning sagt, ist, dass die eine empirische Tatsache, die niemand, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, bezweifeln kann, die ist, dass die Menschheit schlecht ist. Das ist eine empirische Tatsache. Was ist eine empirische Tatsache? Empirische Tatsache ist, dass die Sonne scheint draußen. Ich kann euch erzählen, die Sonne scheint nicht, aber ihr guckt aus die Fenster und kann das empirisch bewiesen, dass die Sonne scheint. Das ist so. Ein Virus ist etwas anders. Wenn ich sage, ich habe ein Virus, was auch für ein Virus, kein Mensch kann das sehen, so ich kann das nicht wirklich empirisch bestätigen. Aber empirische Bestätigung ist, was wir mit unseren Augen und mit unseren Sinnen erfahren können. Und das ist eine empirische Tatsache, dass die Mensch schlecht ist, wenn wir in die Geschichte zurückgucken. Es gibt endlose Beispiele, wie die Weltkriege, die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge hat Europa aus dem Mittelalter gebracht. In die erste Kreuzzug sind 250.000 Leute ausgebrochen nach Jerusalem, um Jerusalem von den Muslimen zu befreien. Und 10.000 ist da angekommen. 240.000 sind gestorben oder als Sklaven oder was auch unterwegs passiert. Die Vietnamkriege, die Kriege in dem Nahen Osten jetzt. Genau deshalb liebe ich das Alte Testament. Denn es zeigt genau, wie bös die Menschheit ist. Und dass sich durch die Geschichte hindurch nichts geändert hat. Letztes Mal sprach ich über die 150 Milliarden Dollar Industrie, die Menschenhandel heute. Und dass es heutzutage mehr Sklaven auf die Welt gibt, als je zuvor in die Geschichte. Ganz zu schweigen von Dingen wie über 100.000 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland. Die mens is slecht. Doch diese sündige Natur, diese totale Verderbtheit, is so hinterlistig, dass wenn ich euch heute fragen würde, ob ihr bos und völlig verdorben seid, ihr antworten würde, nein, niemals. Wenn ich euch frage, seid ihr so bos? Bin ich so bos? Dann werden wir alle sagen, nein, nein. Das ist das Problem mit der totalen Verderbtheit. Sie ist so tragisch, dass wir nicht einmal erkennen, wie verdorben wir wirklich sind. Ich bin so 100% überzeugt, wenn es Hitler gefragt hätte, ob er böse sei, er es völlig abgestritten hätte. Josef Stalin genau das Gleiche. So können wir durch die Geschichte gehen. Ich wünsche, ich hätte Zeit, um tiefer in dieses Thema einzutauchen. So wie damals, als ich in Bibelschule war und viele Sonntage in einem Hochsicherheitsgefängnis gepredigt hat. Mit den schlimmsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann. Das ist, wo Nelson Mandela sein letztes Gefängnis, wo er war, Polsmoor in Kapstadt. Interessant ist, dass ich in den 2 Jahren, den ich dort predigte und mit Leuten gesprochen habe, jeden Sonntag, keinem einzigen Häftling begegnet bin, der in seinen eigenen Augen schuldig oder schlecht war. Nicht ein. Alle. Sie erkennen, sie haben etwas Schlimmes gemacht. Aber das war immer, weil das ist passiert, weil dieser hat mir gezwungen, weil das war die Umstände. Immer war da eine Ausrede. Noch ein gutes Beispiel ist die britische Reality-Show The Push, The Stoos. Ich weiß nicht, ob jemand das schon gesehen hat. Ich denke, das war auf Netflix, oder ich habe nicht Netflix, aber ich habe gehört von dieser Reality-Show und ich habe das angeguckt. In der gewöhnlichen Menschen, wie du und ich, unter den richtigen Umständen und mit den richtigen Argumenten dazu gebracht werden, einen Mord zu begehen. Das ist unglaublich, wie Leute gebracht wurden, einen Mord zu begehen. Es würde mich nicht überraschen, wenn 90% oder mehr von unseren Leuten in unserer Gemeinde, mich eingeschlossen, genauso leichtgläubig wären und sich bis zu dem Punkt führen ließen, einen Mord zu begehen. Das ist unglaublich, weil wir sind verdorben. Wie meine Frau sagt, sie kann sich gut vorstellen, dass sie, wenn sie zur Zeit Jesu in Jerusalem gelebt hätte, auch schreien würde, kreuzig ihn. Warum sollten wir das anders gemacht haben? Oder Judas Iskariot. Ich bin überzeugt, wenn man Judas Iskariot konfrontiert hat, dann hat er gesagt, nein, ich bin nicht böse, nein. Nun kommen wir zur Freiheit in unserem Thema. Das ist die umgekehrte Wirtschaft, die umgekehrte Vorgehen des Reich Gottes. Je mehr wir uns anstrengen, desto weniger werden wir es erreichen. So, wie mehr wir ein Brandopfer für Gott zu sein möchten, so mehr werden wir das verfallen. Wir schaffen das nicht. Das lesen wir in Römer 7. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Stattdessen brauchen wir eine Freiheit, eine Befreiung, in die wir eindringen müssen. Das ist das Einzige, wo wir ein Brandopfer für Gott sein können. In eine Freiheit. Nicht in Sachen, was wir mehr Lasten, was auf uns gelegt werden. Das müssen wir tun, das müssen wir vermeiden. Da dürfen wir nicht hingehen. Das und wir schaffen das nicht. Wir brauchen eine Freiheit. Okay, jetzt habe ich noch. Wo bin ich jetzt? Uitschrei Dunning sagt, dass wir im Garten Eden 4 Freiheiten verloren haben. Und durch Erlösung und Heiligung beginnen wir, diese 4 Freiheiten zurückgewinnen und sie kontinuierlich wieder zu erlangen. So, wir haben 4 Freiheiten verloren mit dem Sündenfall. Das erste Anzeichen des Verlusts dieser Freiheit war, dass Adam und Eva entdeckten, dass sie nackt waren, was zeigt, dass sie ihre Freiheit für ein ander verloren hatten. Sie verloren ihre Freiheit für ein ander. Dann verstecken sie sich vor Gott, was zeigt, dass sie ihre Freiheit vor Gott verloren hat. Sie hatten keine Freiheit vor Gott mehr. Weiterhin sehen wir, wie sie ihre Freiheit von sich selbst verloren. Denn nun begann sie, andere die Schuld für ihre eigenen Fehler zu geben. Adam beschuldigt Eva, Eva beschuldigt die Schlange, und so weiter, weil sie haben Freiheit von sich selber verloren. Schließlich verloren sie ihre Freiheit von der Welt, denn jetzt mussten sie die Boden mühsam bearbeiten und mit Schmerzen Kinder gebären, und wir kennen die Geschichte. Also, umgekehrt, was Gottes Brandopfer ist, genau das Umgekehrte. Die wiedererlangte Freiheiten sind das Brandopfer, das Gott möchte. Das ist unser praktisches christliches Leben. Diese Freiheiten wieder zurückzubekommen. Freiheit von der Welt. Jesus sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, mit keiner Freiheit, die Heiden, wir sind frei. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Freiheit für Gott werden. Frei für Gott werden. Hebräers 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, der Sohn Gottes, der den Himmel durchschritten hat, lässt uns freimutig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und zur Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir haben Freiheit, vor Gottes Thron zu kommen. Die Welt hat das nicht. Sie probieren alles Mögliche zu beweisen, da gibt es keinen Gott. Oder wenn da ein Gott gibt, dann mit Argumente von, ja, ich weiß nicht, verschiedene Argumente. Aber wir haben Freiheit. Wir müssen zu diesem Gott. Dritte, frei verandern werden. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünde zu. Wenn wir nicht frei ist, dann gucken wir nach die Sünde von den anderen Leuten. Und wir möchten zum Beispiel, meine Mutter erzählt von einem Nachbarn, sie ist gläubig, aber sie ist immer bei der Stelle, wo etwas Falsches passiert. Sie ist wie eine Polizei. Und dann sagt mir, sie hat keine Freiheit. Da ist keine Freiheit. Und ja, ich lese das wieder. Vor allem hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünde zu. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Und diese dienen bedeutet eigentlich Sklave zu sein. Das ist die wirkliche griechische Bedeutung. Wir sollten Sklave voneinander sein. Das ist schon krass. Denn das muss man in Freiheit. Das ist nur Freiheit, was das zulassen kann. Tu das als gute Verwalter die vielfältigen Gnade Gottes. Frei von uns selbst. Galater 20, Vers 2, Vers 20. Jetzt liebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinen sterblichen Körpern führe, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen, was Heinrich gesagt hat, an den Sohn Gottes. Wir können dieses Wort auch als Vertrauen übersetzen. Das lebe ich in Vertrauen. Das ist meine Freiheit. Lass uns diese Freiheit nachstreben. Amen.